Das ist ja dieses zentrale Wort. Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist in eine Friedhofsgeschichte hineingesprochen. Ich lese uns aus Johannes 11 einige Verse. Als Jesus nach Bethanien kam, da fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde weit entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sagte Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Jesus sagt zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Da sagt Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann steht Jesus direkt vor dem Grab und sagt: Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt hier seit 4 Tagen. Aber Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Eine aufwühlende Geschichte. Zunächst einmal aber von der Wirklichkeit des Todes. Da feiern sie ein wunderschönes Hochzeitsfest. Alle sind fröhlich und glücklich. Und am Montag fährt das Paar in den Hochzeitsurlaub. Unterwegs auf der Autobahn, sie krachen in einen Lastwagen und beide sind sofort tot. Schlimm, grausam. Immer wieder hören wir solche Nachrichten. Aber so ist's, das ist die Wirklichkeit. So geht's in dieser Welt zu, so geht's mit unserem Leben. So ist's auch hier. Aus, endgültig. Da kann nichts mehr kommen. Die Martha drückt es ganz direkt aus: Herr, lass die Finger davon. Er stinkt schon. Da kann man nichts mehr machen. Der Tod setzt das Endgültige aus. Deshalb reden wir zunächst vom Sieg des Todes. Diese Geschichte mit dem Lazarus, das ist eine übliche Friedhofsgeschichte. Die Trauer, das Weinen, die Depression, das Trösten, der Versuch mindestens, das ist die Wirklichkeit. Und solch eine Friedhofsgeschichte, liebe Brüder und Schwestern, das gibt es für jeden von uns. Man kann über viele Statistiken anfertigen, wie viel Prozent, so und so viel, das und das tun. Aber eine Statistik braucht es nicht. 100% aller Menschen sterben. Punktum. Da kann man höchstens Statistiken anfertigen, wie früh, so im Durchschnitt. Aber diese Statistik ist unschlagbar. 100% aller Menschen sterben. So ist das. Unsere Väter haben es noch deutlicher ausgedrückt. Ich habe das manchmal verwendet im Taufgottesdienst. Meine Frau hat gesagt: Sag's nicht mehr, das ist zu schlimm. Sie haben gesagt: Mit jeder Tauf ist ein Leich gesagt. Das ist die Wirklichkeit. Der Sieg des Todes, dass wir das ja nicht verdrängen oder wegerklären. Im Hinduismus zum Beispiel. Die Wiedergeburt, man wird wiedergeboren. Nicht in dem Sinn, wie wir es von der Bibel her sagen, sondern man kommt wieder auf diese Erde. Ich habe das einmal mit einem Sadhu in Indien an den Ufern des Ganges, wo die Toten ja verbrannt und hineingestreut werden, das soll ihnen einige Wiedergeburten ersparen, so durchgesprochen. Ein Hindu glaubt, bis zu 3 Millionen Mal wird man wiedergeboren. Möchtest du das? 3 Millionen Mal laufen lernen. 3 Millionen Mal sprechen lernen. 3 Millionen Mal in die Pubertät kommen. Der Gedanke, der wird es mir ganz grauslich. 3 Millionen Mal. 3 Millionen Versuche und immer endet es mit dem gleichen Ergebnis. Tod. Das kann keine Antwort sein. Dass wir das ganz nüchtern sehen und sagen, mit den Konfirmanden haben wir es immer gesungen, Sterben auf Raten. So ist das. Zuerst, einer hat es so gesagt, zuerst beginnt es ein bisschen zu flimmern, dann brauchst du eine Brille und schließlich machst du die Augen für immer zu. Sterben auf Raten. Man sieht es jedem von uns mehr oder weniger deutlich an. Der Haarausfall, Sterben auf Raten, die Runzeln, die da zunehmen. Einer hat so gesagt, jede Krankheit ist ein Antrittsbesuch des Todes. Auf einem Grabstein habe ich es in einem Büchlein geschrieben, da stand der Vers, hier liegt der Doktor Peilke und neben ihm alle, die er heilte. Das ist die Wirklichkeit. Die Bibel sagt das ganz nüchtern, der Tod ist Lohn der Sünde. Das ist nicht irgendein Verhängnis, sondern das, was wir mit unserem Leben verdienen, ist der Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal damals als Schüler so in den Ferien gearbeitet habe, damals war es noch so, da kam am Wochenende der Meister mit der Lohntüte. Ich glaube, ich habe damals 80 Pfennig die Stunde verdient. Aber wie stolz war ich, das erste selbstverdiente Geld. Wenn über dein und mein Leben die Summe gezogen wird, der Tod ist das Ergebnis unseres Lebens. Die Bibel nennt das ja vom Sündenfall her, wo wir uns abgeschnitten haben, damals Adam und Eva, vom Ewigen. Und so sind wir Menschen alle abgeschnitten vom Ewigen. Meine Frau liebt Blumen. Und ich bringe ihr immer wieder mit, da bin ich ein guter Ehemann, weil ich habe das auch gern. Allerdings, Nelken will sie nicht. Da sagt sie, das sind Friedhofsblumen, die lässt weg. Aber sie strahlt, wenn ich gelbe Rosen bringe. Aber die kann nicht halt heben. Die heben der Weile. Eine Zeit lang habe ich mal ein Stöckle mitgebracht und hat sie gesagt, die ist jetzt so schön. Nein, Blumen. Blumen sind wunderbar und wenn die dann aufblühen in der Vase, aber also länger wie eine Woche, da kann man machen, was man will. So sind wir Menschen. Abgeschnittene Blumen. Schön. Schön, wie ein Mensch sich entfaltet, wie er aufblüht. Aber damit ist das Verwelken, das Kaputtgehen vorprogrammiert. Der Tod ist der Laufbursche des Satans. Er ist der Zerstörer und er hat ein Recht an uns. So ist die Wirklichkeit. Und das kann man nicht ändern. In Amerika, da gibt es ja Leute, die lassen sich einfrieren. Wenn sie gestorben sind, dann kommen die ins Kühlhaus. Dann werden sie eine Zeit lang zum Eisblock, in der Hoffnung, irgendwann entwickelt die Wissenschaft da Methoden, da kann man sie wieder auftauen und sie können weiterleben. Nein, der Tod setzt das Endgültige aus. Jetzt kommt in dieser Geschichte, wo der Lazarus schon in der Verwesung im Grab liegt, jetzt kommt ein ganz neuer Ton. Die Martha sagt zu Jesus, wärest du hier gewesen, das wäre nicht passiert. Sie traut ihm unwahrscheinlich viel zu. Deshalb reden wir zum Zweiten von dem Herr des Lebens. Und das ist so. Jesus weicht dem nicht aus. Ich bin, im Hebräischen ist das der Gottesname, Yahweh, der spricht hier. Der Ewige, der Einzige, der hier am Grab wirklich noch etwas zu sagen hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn wir es zeitlich festlegen, und das ist in der zeitlichen Folge dieser Welt, ist das ein fixes Datum. Ob es ganz genau stimmt, aber am 30. April des Jahres 30 ereignete sich in dieser Welt umstürzend Neues. Da ist einer wiedergekommen, auferstanden. Und zwar nicht nur wiederbelebt und hat noch einige Jahre dazugelebt, sondern so auferstanden, so gelebt, dass der Tod keine Macht mehr an ihm hat. Deshalb ist Jesus der Erste der neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung, die unterliegt seit diesem Weggehen von Gott, unterliegt dem Vergehen. Und da steht jetzt einer, an dem hat es keine Macht mehr. Der unterliegt nicht mehr dem Vergehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist das Leben im umfassendsten Sinn überhaupt. Der Apostel Paulus bekennt, durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Auch und gerade die erste Schöpfung. Wisst ihr, was geschehen ist, als Jesus dort am Kreuz starb? Da starb das Leben. Nicht nur einer, sondern da starb das Leben. Um es im verdeutlichenden Bild zu sagen, wenn das Leben einem Strom gleicht, einem Fluss, und ein Fluss hat eine Quelle, wenn die Quelle aufhört, dann versiegt der Fluss. Mit dem, dass Jesus stirbt, ist die Quelle des Lebens aus. Ist kaputt, verstopft, es läuft nichts mehr. Wäre Jesus im Grab geblieben, alles Leben wäre ausgelaufen, erstorben. Die Generation, die zu seiner Zeit gelebt hat, wäre die letzte gewesen. Es hätte kein Leben mehr gegeben. Das meint das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Gott schafft jetzt umstürzend Neues. Er ruft diesen Jesus hinein ins Neue. In ein Leben, an dem der Tod keine Macht mehr hat, das nicht mehr getötet werden kann. Deshalb sagt Jesus, ich habe dem Tod die Macht genommen. Die Macht genommen. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das ist ein gewaltiges Wort. Wer an mich glaubt, da ist das garantiert, der unterliegt nicht mehr nur diesem Gesetz, diesem eisernen Gesetz des Vergehens, sondern der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Zukunft, das ist die Zusage. Ich war mit einigen Evangelisten im Zielerdschungel unterwegs. Wir wollten in einem Dorf übernachten, so hat es mir Singh vorher gesagt. Und dann hat er plötzlich nach dem Gottesdienst hat er mich so am Ärmel gezupft und hat gesagt, wir müssen zurück. Es war schon spät in der Nacht, ich war eigentlich eingerichtet, jetzt mein müdes Haupt zu betten. Und jetzt ging es da im Sauseschnitt, Schritt nur durch einige Taschenlampen erhellt, durch den Dschungel. Das waren ungefähr 1,5 Stunden Weg. Inder sagen nie gern, wenn etwas Unangenehmes ist. Ich habe deshalb erst gar nicht gefragt, sondern mich in mein Schicksal gefügt. Aber so nach einer Stunde habe ich gesagt, jetzt keine mehr. Jetzt langt's, ich muss eine Weile nachsitzen. Und dann hat der Singh gesagt zu einigen Evangelisten, geht ihr vor und holt das Boot, weil wir mussten noch über den Silerfluss. Und dann habe ich mich getraut und habe gesagt, wie ist eigentlich los? Dann hat er sich auch getraut und hat gesagt, die Terroristen haben eine Warnung an den Bürgermeister vom Dorf gegeben. Sie wollen in der Nacht angreifen und sie beabsichtigen, dich als Geisel zu nehmen. Da habe ich wieder Kraft bekommen. Ich habe gesagt, gehen wir schnell weiter. Und dann sind wir da weitergegangen. Aber Leute, ich habe Angst bekommen. Kreatürliche Angst. Dann habe ich mir das ausgemalt, wenn die jetzt kommen, die können ja in der Nacht nicht unterscheiden, wer hat eine dunkle Hautfarbe und wer hat eine helle, vielleicht sind meine weißen Haare ein bisschen ein Schutz, dass sie nicht gleich schießen. Ich habe kreatürliche Angst bekommen. Und dann kam dieser Gedanke, ja was wäre denn, wenn sie jetzt kämen und mich erschießen? Und dann kam ein genauso schlichter Gedanke, dann wäre ich im nächsten Augenblick beim Herrn Jesus. Das hat diese Angst gesprengt. Ich konnte wieder ein Stück atmen. Ich habe immer noch Schiss gehabt, gewaltig. Aber das, dieser schlichte Gedanke, was könnte mir geschehen, selbst wenn sie mich erschießen, ich wäre dann bei Jesus. Der Lazarus, der hier herauskommt, ist ein Vorzeichen. So wird es sein. An diesem Jesus hängt alles. Wer an mich glaubt, es gibt eine internationale, da wird eine Revolution besungen. Es gibt ein revolutionäres Lied im Gesangbuch. Wahrscheinlich singt man das in Hülpen auch öfters auf dem Friedhof. Bloß wir singen so getragen und merken gar nicht, welche Sprengkraft da drin ist. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Das ist ein Revolutionslied. Das singen wir an gegen diese Welt. Ich habe einmal die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Religionsunterricht erzählt. Vorher hatten wir, wie wird es in der Ewigkeit sein und so. Und als ich so das erzähle, ja, und dann kam der Lazarus wieder raus aus dem Grab. Da hat ein Mädchen ganz spontan gesagt, armer Lazarus. Das hat mich verblüfft. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn armer Lazarus? Das ist ein gewaltiges Geschehen, der lebt wieder. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn das stimmt, was Sie gesagt haben, dass im Himmel so schön ist, und der Lazarus war schon dort und jetzt muss er wieder zurück. Sie hat etwas Tiefes begriffen. Darf ich es in dem Beispiel noch sagen? Auch wir Christen, wir halten den Tod für den Gau. Wir wissen, was diese Abkürzung bedeutet. Der größte anzunehmende Unfall ist der Tod. Wenn wir wirklich auf Jesus hören, dann ist der Tod nicht mehr Gau, sondern Gack, größtes anzunehmendes Glück. Und Paulus kann sagen, ich habe Lust abzuscheiden. Dass wir als Christen das wieder deutlich bezeugen. Wir reden deshalb zum Dritten von der neuen Schöpfung. Die ist atemberaubend. Da steht Jesus vor dem Grab, das ist wie ein Befehlsruf. Lazarus, her zu mir. Her zu mir. Nicht einfach komm heraus, sondern Lazarus, her zu mir. Man muss sich das direkt vorstellen. Tote wurden so bestattet. Damals, da war der ganze Körper, ihr seht ja auch, eingewickelt in Binden. Der Lazarus konnte nicht laufen. Der ist rausgehüpft. Und Jesus sagt, bindet ihn los, dass er wieder gehen kann. Bindet ihn los. Her zu mir. Und ab da geht ein Leben wieder weiter. Nicht nur in irdischer Dimension, sondern in himmlischer Dimension. So wird sein, auch das Lied singen wir oft auf dem Friedhof, wenn die letzte Posaun erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Unsere Friedhöfe sind nur Orte auf Zeit. Nur Orte auf Zeit. Das ist nicht Vertröstung, sondern das ist biblische Grundaussage. Dieses Leben mit dieser neuen Qualität, dass der Tod, dass der Teufel keine Macht mehr an uns hat, das gibt es schon jetzt. Das beginnt an uns und mit uns. Wir reden nicht nur über die Ewigkeit. Ewigkeit ist schon jetzt für den, der an ihn glaubt. Der innere Mensch, der neue Mensch, der wächst in uns. Leben, das sich entfaltet. Bei den Erzvätern, da heißt es immer wieder, und er starb alt und lebenssatt. Jetzt habe ich genug. Es langt. Nein, da steht ein ganz anderes Wort. Er starb alt und lebenserfüllt. Noch deutlicher, lebensausgereift. Lebensausgereift. Das, was in der Natur geschieht, dass ein Baum zunächst Blätter gewinnt, dann anfängt zu blühen, dann Knospen und dann kommen die Äpfel. Das will der Herr Jesus in deinem und meinem Leben, dass es ausreift. Ausreift. Als da bei uns im Pfarrgarten in Dettingen neu gebaut wurde, das Gemeindehaus im Pfarrgarten, da haben sie unsere schönen alten Bäume mussten weichen. Die wurden rausgehauen. Und dann wurden aber neue gepflanzt. 3 Kirschbäume. Ich habe mich schon gefreut auf die erste Ernte. Aber Leute, es waren japanische Zierkirschen. Es ist keine einzige Kirsche gekommen. Die haben wunderschön geblüht, aber das war alles. Gott will, dass wir in unserem Leben, das will der Herr Jesus in unser Leben hineinlegen, dass wir ausreifen, dass wir Frucht bringen, dass uns unser Leben jetzt schon hier freut. Ich sage so schlicht, ich bin gekommen, so stand es vorher da, dass sie Leben und volle Genüge, die Fülle haben sollen, Überfluss. Heißt einmal in einem Psalm, singet dem Herrn ein neues Lied. Das ist dieses Leben der Freude. Wisst ihr, es gibt ein altes Lied, das kennen wir alle. Da braucht niemand von uns zu üben. Nicht das normale, das alte Lied, das hat drei Zeilen. Die erste Zeile heißt, wie bin ich so recht? Die zweite Zeile heißt, wie ist die Welt so schlecht? Und die dritte Zeile, wie ist das alles so ungerecht? Das ist das alte Lied. Singe dem Herrn ein neues Lied, Leben, das sich lohnt. Danke für den Herrn, ist die erste Zeile. Ich lebe heute gern, ist die zweite Zeile. Hoffnung ist nicht fern, ist die dritte. Leben, das sich entfaltet, das ausreift. Letzte Frage in diesem, wie wird es dann im Himmel sein? Kürzlich hat mich ein Mädchen gefragt, gibt es im Himmel dann auch Hunde? Ich weiß nicht. Ich vermute, dass Gott seine ganze reiche Schöpfung dort unter dem Vorzeichen der Ewigkeit noch viel herrlicher entfaltet. Aber eines wissen wir auf jeden Fall. Wir werden beim Herrn sein. Geld ist das Wichtige, wenn zwei sich lieb haben und beschließen zu heiraten, dann ist schon wichtig, was gibt's? Gibt's bei der Hochzeit Bratwurst und Salat, so wie es früher war, das reicht heute nicht mehr. Die Umstände sind schon mit wichtig, aber das Wichtigste ist, wir zwei gehören jetzt zusammen. Das ist das Grundzeugnis der Bibel. Wir werden beim Herrn Jesus sein. Und dann kann man, selbst der Seher Johannes sieht das dann so, er kann es nur ausdrücken, was nicht mehr sein wird. Kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei, kein Schmerz. Selbst der Tod wird nicht mehr sein. Dass wir als Christen deutlich von dieser Hoffnung reden. Eine Frau, sie lag über 14 Jahre im Bett. Man hat ihr zuerst den einen Fuß, das eine Bein abgenommen und dann nach einigen Jahren auch noch das andere. Ich habe sie immer wieder besucht und einmal hat sie zu mir gesagt, Herr Pfarrer, im Himmel, da kann ich wieder springen wie ein Hirsch. Schön, so direkt ist unsere Hoffnung. Bei uns in der Familie, wir waren 6 Kinder zu Hause, große Familie, auch von den Geschwistern der Eltern her. Wenn jemand aus der großen Familie verstorben ist, dann hat uns unser Vater am Abend, wenn er nach Hause kam, am Tisch versammelt und dann hat er uns einen Vers gelesen. Der hat sich mir eingebrannt. Der ist mir immer, wenn ich Tod, Sterben, Beerdigung, dann kommt immer dieser Vers. Menach der Erde, Leid, Arbeit und Pein. Ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Amen.